Ich komme gerne aus der Arche Flensburg in die Arche Lübeck. Man könnte fast sagen, alle Jahre wieder. Und Jason Stover sorgt dafür. In der Regel dann ein paar Wochen nach unserem Kanzeltausch ruft er mich an und sagt, lass uns mal den Termin fürs nächste Jahr ausmachen. Ich komme auch deswegen ja ganz gerne wieder, weil es für mich ja fast eine Rückkehr ist sozusagen zu dem Ort meiner geistlichen Wiedergeburt. Vor 45, 50 Jahren gab es ja in Lübeck die legendären Kinderfreizeiten und irgendwie in einer dieser Freizeiten war für mich auch so eine Schlüsselerfahrung, Jesus in mein Leben auf- und anzunehmen. Und danach sind nun viele Jahre vergangen. Einige vertraute Gesichter sind ja heute noch da, die auch schon vor 40 Jahren, 45 Jahren und noch natürlich viel länger dabei waren. Euch kenne ich sozusagen ja als junger Mann, als Kind. Einige sind jedes Mal neu hier. Das ist auch schön, wenn man in eine Gemeinde kommt und eben nicht alle kennt. Daran merkt man, es ist Leben da, es wächst. Für die würde ich mich gerne vorstellen mit ein paar Sätzen und auch noch ein paar Bemerkungen machen so zu meinem Dienst, der über die Arche Flensburg hinausgeht, um euch ein bisschen auch Anteil zu geben. Seit einiger Zeit sage ich immer, ich heiße Manfred Vetter und bin Vater von 13 Kindern. Da gucken die Leute und sagen, oha, 13 Kinder, wie hast du das gemacht? Das ist gar nicht so schwer. 4 eigene Kinder, 4 Schwiegerkinder und mittlerweile 5 Enkelkinder. Und schon sind es 13. In ein paar Monaten werde ich mich vorstellen und sagen, ich heiße Manfred Vetter und bin Vater von 14 Kindern. Dann wird nämlich das 6. Enkelkind geboren. Ja, mit Begeisterung auch eben Familienmensch. Ich bringe immer einen Dienst auch mit, wenn ich so in den norddeutschen Gemeinden unterwegs bin. Bin ja auch Teil von unserem Nordwestbund-Vorstand. Und eine der letzten größeren Aktionen, die wir miteinander gemacht haben, ist, dass wir unser ältestes Kind, nämlich den Sievershof, das ist ja unser Senioren- und Pflegeheim, was über 50 Jahre sozusagen auch rechtlich ganz eng mit unseren Gemeinden verknüpft war, letztlich alles sozusagen ein Verein, eine Kasse, dass wir nun diesen Sievershof, unser Senioren- und Pflegeheim in Fahle bei Itzehoe ausgegliedert haben, sodass es jetzt eine eigene gemeinnützige GmbH geworden ist. Das ist nötig geworden, weil allein in dem Sievershof über 30 Mitarbeiter angestellt sind und das ganze Jahr ein Millionending, also ein Jahresumsatz von weit über 1 Million. Und da war das einfach nötig, dass es auch auf eine rechtlich eigene Plattform und Grundlage kommt. Ehepaar Kost aus eurer Mitte, die sind ja regelmäßig eigentlich dabei, wenn sich Leute aus dem Bund treffen irgendwo und bei der entsprechenden Mitgliederversammlung, noch nicht lange her, waren sie ja auch dabei. Gut, das einfach mal zum einen. Zum anderen, ich sah bei euch dort auf dem Büchertisch auch liegen ein Hefter, wo deutlich wird, ihr habt ein Patenkind in Sambia. Das freut mich sehr. Ich gehöre nämlich ja mit auch zur Sambia-Missionskommission unserer Freikirche. Und ich bin besonders damit verbunden mit dieser Sambia-Mission, weil seit ungefähr einem knappen Jahr unser ältester Sohn Martin mit seiner Familie dort hauptberuflicher Mitarbeiter geworden ist. Vor 15 Jahren hat er dort seinen Zivildienst gemacht oder anderen Dienst im Ausland und jetzt ist er ja seit vor einem Jahr mit seiner Familie ausgereist, um dort sozusagen administrativ diese AIDS-Waisenschulen zu unterstützen. Und gerade sind sie ja dabei, wer die Gemeinde konkret liest, der weiß das, ein neues Projekt auch hochzuziehen. Wir bauen Häuser aus Spendengeldern, damit wir durch die Mieteinnahmen dann langfristig über Jahre und Jahrzehnte im Lande Geld generieren, Arbeitsplätze schaffen, um so auch strukturell diesem Land zu helfen und es eben aufzubauen, nicht nur abhängig zu sein von deutschen Spendengeldern. Also das bewegt mich natürlich, weil wir nun so verbunden sind über unseren Sohn. Ungefähr heute in einem Jahr werden wir auch für 4 Wochen in Sambia sein und das alles vor Ort auch noch mal ein bisschen begucken. So. Vielleicht noch eine persönliche Notiz für die Älteren unter euch. Seit 4 Jahren lebe ich mit meiner Schwiegermutter unter einem Dach, Erika Neumann. Ich glaube, die Kämmerlings werden Sie noch kennen und ihr natürlich auch. Ja, wenn ich eure Namen nenne, dann sagt sie, na dann grüß sie mal herzlich, wenn du nach Lübeck fährst. Das ist für uns auch eine dankende, spannende Erfahrung mit einer 93-Jährigen, deren Gedanken langsam schwach und schwächer werden, aber die ihr liebesvolles Wesen durch Gottes Gnade bewahrt hat, so das mitzuerleben, wie es ist, wenn man alt wird. Wie sagte Blackie Fuchsberger, alt werden ist nichts für Feiglinge. Das können wir gerade erleben. Das ist eine wertvolle Erfahrung für uns, das auch so mitzuerleben. Dankeschön, nehme ich gerne mit. Gut, damit habt ihr ein bisschen Anteil an meinem persönlichen Leben, auch an meinem Dienst, der so über die kleine Gemeindearbeit hinausgeht. Ich habe euch heute einen Predigttext mitgebracht. Manche Predigttexte sind nach dem Motto, wenn man schon mal außerhalb ist, dann predigt man irgendwie auch über das, was einem so lieb und wert ist, wo man sagt, ah, das muss man mal wirklich sagen. Dieser Predigttext ist eher nach der Situation, ich lese den Text und denke darüber nach und sage, Manfred, du stehst auf der falschen Seite. Da musst du noch ganz viel lernen. Ich kam aus dem Urlaub wieder, aus Schweden, und hatte gerade keine Predigtserie und habe gesagt, was ist so der vorgeschlagene Predigttext? Da war der Predigttext von vor 2 Wochen, glaube ich, und las Lukas, Kapitel 18, Vers 9. Jesus erzählte ein Gleichnis. Er hatte dabei besonders die Menschen im Blick, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. 2 Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher. Und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den 10. Teil für Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer, denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Amen. Ich beginne mit einer wahren Geschichte, die sich abgespielt hat in der Region, wo ich herkomme, dem nördlichsten Norden von Deutschland. Am 12. Oktober 1872 wurde im Elisabeth-Sophien-Kolk auf Nordstrand eine Taufe gefeiert. Bei dem Bauer Johansson war das 7. Kind angekommen. Zur Taufe von Helene Patria hatte sich die Verwandtschaft versammelt. Man freute sich auf ein fröhliches Fest. Aber bald gab es ein Problem. Solange der Pfarrer als Taufgast anwesend war, konnte man nicht so richtig in Stimmung kommen. Pastor Georg Bleuer hatte nämlich dem Alkohol seinen gnadenlosen Kampf angesagt. Die Taufgesellschaft musste also wohl oder übel Kaffee trinken. Dem Hausvater ließ das keine Ruhe. Bald hatte Bauer Johansson jedoch die rettende Idee. Er befahl den Frauen in der Küche, einen ordentlichen Schuss Rum in die angewärmte Kaffeetasse zu geben und die Tasse dann erst mit heißem Kaffee und Zucker aufzufüllen. Damit dem Pfarrer das Rumaroma nicht in die Nase steigen sollte, bekam jede Tasse noch eine kräftige Sahnehaube aufgesetzt. Die Stimmung stieg, obwohl nur Kaffee getrunken wurde. Pastor Bleier kam die zunehmende Fröhlichkeit bald komisch vor. Als sich ihm die Gelegenheit bot, nippte er heimlich an der Tasse seines Tischnachbarn. Er nippte noch einmal und rief dann, nun weiß ich Bescheid, oh ihr Pharisäer! Damit hatte das neue Getränk auch gleich seinen Namen bekommen. Bis heute ist der Pharisäer in Friesland zu einer Art Nationalgetränk geworden. Ich komme auf die Geschichte nachher nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob es hier in Lübeck auch, wenn man in ein Café geht, da kann man auch einen Pharisäer bestellen. Also das scheint ja offensichtlich dann sich über Nordfriesland ausgebreitet zu haben. Wenn ich die biblische Geschichte lese, dann frage ich mich, wo stehe ich eigentlich in dieser Geschichte? Wo stehe ich eigentlich heute in diesem Gottesdienst? Ich war ja unterwegs mit meiner Frau in der Sommerzeit in Schweden und wir haben auch auf manchem Wanderweg waren wir unterwegs und am Anfang eines Wanderweges am Parkplatz, wo man sein Auto abstellt, ist ja oft eine Karte abgebildet, wo dann der Wanderweg sozusagen auf- und eingezeichnet ist. Wir standen einmal vor einer Karte und die konnte uns nicht helfen, diese Wanderkarte. Wisst ihr warum? Weil der Standpunkt nicht eingezeichnet war. Das ist immer so ein roter Punkt auf diesen Karten. Und wenn der fehlt, dann hilft dir die schönste Wanderkarte nichts, weil du gar nicht weißt, wo du bist. Wo stehe ich in dieser Geschichte? Wo ist mein roter Punkt, wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt? Wir wollen mal genauer hinschauen. Der Pharisäer hat ein schlechtes Image unter uns. Er steht für Scheinheiligkeit und Heuchelei. Meine Mutter hätte gesagt, außen hui und innen pfui. Hat sie manchmal zu uns gesagt, ne? Wenn wir die Unterwäsche nicht gewechselt haben und nur ein sauberes T-Shirt drüber. Ne? Außen hui und innen pfui. Außen die Sahnehaube, alles korrekt, aber innen der hochprozentige Rum. Aber so einfach ist das nicht mit den Pharisäern. Die Pharisäer waren, das muss man auch mal sagen, hochanständige Menschen. Es waren Handwerker, es waren Bauern darunter, auch Kaufleute. Die Pharisäer waren keine Berufstheologen, also nicht die Schriftgelehrten, von denen man wohl sagt, manchmal sie predigen Wasser, aber trinken selbst Wein. Pharisäer waren aufrechte Leute, tüchtig, ehrlich, rechtschaffend. Die haben ihre Steuern pünktlich bezahlt, die haben gearbeitet. Das waren auch fromme Menschen, die haben den Feiertag gehalten, die haben Gott über ihr Leben Rechenschaft abgelegt. Sie waren gottesfürchtig, sie haben die Sache des Glaubens ernst genommen. Und man muss wohl sagen, wenn es mehr Leute von dieser Sorte geben würde, dann würde es auch viele Probleme nicht geben. Bei denen war ein Ja, ein Ja, ein Nein, ein Nein. Die haben ernst genommen, was heute im ersten Satz des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland steht, nämlich in der Verantwortung vor Gott sein Leben zu führen. Ohne solche Menschen würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Und fast hätte ich gesagt, ohne solche Menschen würde es unsere Gemeinden nicht geben. Das waren die treuen Zehntengeber, die sich haben nicht irre machen lassen und haben gesagt, jawohl, da bin ich genau, fast kleinlich. Aber es gibt einen roten Punkt. Es gibt einen Punkt, da wird es kritisch. Der Pharisäer stellt sich auf und betet bei sich so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher, auch nicht wie dieser Zöllner da. Also der steht da nicht und heuchelt jetzt etwas vor, was er gar nicht ist, so nach dem Motto, ihr dürft keinen Alkohol trinken, aber zu Hause hast du deine Minibar. So einer ist er nicht. In der alten Luther-Übersetzung heißt dieser Text, Jesus erzählte ein Gleichnis für die Menschen, die sich vermaßen, fromm zu sein. Die sich vermaßen, fromm zu sein. Man kann sich vermessen als Handwerker, wenn man ein Stück Brett absägt. Das kann man bewusst machen, aber in der Regel macht man das aus Versehen. Ich habe hier mal einen Zollstock mitgebracht. Ich will mal gucken, wie breit die Kanzel ist. Ich lege den mal hier an. Und kann sehen, sie ist genau 1 Meter breit. Hier 1 Meter. Kann das sehen?
Nee, eigentlich nicht. Also, wir fährten nicht das Metermaß.
vergessen und merke es nicht. Das ist die Situation, das ist auch das Problem des Pharisäers. Der vermisst sich im Frommsein, aber nicht, weil er ein scheinheiliger Lügner ist, sondern weil sein Maßstab falsch ist, weil da etwas viel tiefer kaputt ist. Der heuchelt nicht einfach subjektiv, sondern der ist sozusagen ein objektiver Heuchler, der merkt das nicht mal. Weil ich den Schluss der Geschichte kenne, möchte ich ja gar nicht Pharisäer sein. Ich möchte viel lieber auf dem Standpunkt des Sünders stehen. Aber alles in mir, vieles in mir, reagiert wie dieser Pharisäer. Ich sage es sehr persönlich. Ich bete nicht, Gott, ich danke dir, dass ich kein Räuber und kein Ehebrecher bin. Aber in mir ist so eine Stimme, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so unverbindlich bin, nicht so wortbrüchig, nicht so emotional, nicht so kurzatmig wie die anderen, die schnell mal etwas anfangen und dann gleich wieder schlapp machen. Ich bete auch nicht, Gott, ich faste zweimal die Woche. Tue ich ja auch gar nicht. Das ist übrigens doppelt so viel, wie verlangt war. Also einmal die Woche war die Regel, aber der macht doppelte Planerfüllung. Aber da ist der Gedanke in mir, ich danke dir Gott, dass ich nicht so konsumgeil bin wie die anderen, dass ich ein ordentlicher Sparbuchsparer bin, der genug auf der hohen Kante hat, um auch denen mal was auszuleihen, großzügig, die nicht mit Geld umgehen können. Schenken tut man denen ja nichts, weil das hilft denen gar nicht, die können ja eh nicht mit Geld umgehen. Ich bete natürlich nicht, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner da. Ich habe nichts gegen Zöllner. Das sind angesehene Beamte heute. Aber ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser überdrehte Charismatiker da, der immer so laut wird beim Beten. Oder wie jener Schlips- und Kragenträger. So förmlich und steif kommt er daher. Muss das denn sein? Und da stehen wir Pharisäer da, gehen zum Gottesdienst und verpassen das Beste, was es gibt, nämlich die Veränderung unserer Herzen, die Verwandlung unserer harten Herzen, schauen auf andere herab und haben keine Sündenerkenntnis, weil wir keine Räuber sind. Also wenn wir es mal waren, dann hoffe ich mal, dass wir mit dem Christsein werden das eingestellt haben. Zum Beispiel kleine Räubereien, das Schwarzfahren. Also ich habe da so ein enges Gewissen, wenn ich vergessen habe, beim Bus meine Karte abzustempeln, das gibt's ja, ne, dann schmeiße ich sie zu Hause weg. Weil ich mir sage, du hast ja nur eine Dienstleistung in Anspruch genommen, kannst du nicht einfach nochmal reinstecken. Der sagt, ich danke dir Gott, dass ich kein Ehebrecher bin. Ja, das bin ich auch nicht. Und wenn die Versuchung kommt, versuche ich ihr zu entfliehen. Bin doch nicht verrückt, meine 37-jährige Ehe aufs Spiel zu setzen. Aber wenn man mich fragt, du hast gebetet im Gottesdienst, im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was hast du denn gemeint? Und manchmal komme ich da ins Stottern und sage, na eigentlich, ich habe mich doch wirklich echt bemüht, eigentlich nicht schuldig zu werden. Aber wenn ich so rede und denke, dann blicke ich eigentlich nur auf die Moral. Dann blicke ich nur auf einen bestimmten Bereich von Tatsünden. Räuber, Ehebrecher, Ungerechte. Aber viel schwieriger sind die Haltungssünden. Die, die ich mit eigener Kraft und gutem Willen auch nicht abstellen kann. Überheblichkeit, Hochmut, Geiz, natürlich getarnt als Sparsamkeit, Gier, vielleicht getarnt als Fleiß. Was ist mit meiner Unbarmherzigkeit und dem Richtgeist in meinem Herzen, der Hang zur Rechthaberei und zur Unversöhnlichkeit, mit Gebetsmüdigkeit und zu geistlicher Selbstgenügsamkeit. Nun bin ich mal 45 Jahre Christ, hab's eigentlich ganz gut hingekriegt, ne? Bin anständiger Familienvater, inzwischen auch Großvater. Was will der liebe Gott? Alles so hingekriegt hätten wie ich, würde es anders aussehen in dieser Welt. Meine Zeit. Und der Gottesdienst verändert ihn nicht. Und der Pharisäer bleibt der Pharisäer. Und sein Gebet bringt ihn nicht näher zu Gott, sondern er kreist nur um sich selbst. Und ich entdecke mich auf der falschen Seite. Der Zöllner aber stand weit entfernt und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Der meinte das ernst. Der hatte damals einen Beruf, bei dem ging es ohne Sünde nicht ab. Der war schlecht bezahlt. Um seine Familie durchzubringen, musste er quasi Bestechungsgelder annehmen. Heute könnte man das vielleicht vergleichen mit der Situation im horizontalen Gewerbe. Vielleicht mit der Situation von auch manchen Reinigungskräften, die einfach unangemeldet arbeiten müssen, wenn es überhaupt reichen soll fürs Leben. Vielleicht auch mit der Sicht der Konzernbosse, die sagen, ja, ich bin hier so drin in dem Zwang, in dem man halt drin ist. Ich muss die Leute entlassen und die einstellen. Ich muss Gewinn maximieren, damit die Aktien nicht fallen. Ich bin auch nicht mein freier Herr. Ich muss, es geht ja gar nicht anders. Bitteschön. Aber dieser Zölleinnehmer sagt nicht, ja, ich muss ja. Das geht nicht anders. Wir sind nun mal besetztes Land. Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus kommentiert und sagt, ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Der hat Entlastung und Befreiung erlebt. Der hat aufgeatmet. Und noch viel mehr, der hat einen Platz im Himmel eingenommen. Durch dieses einfache Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig. Ohne etwas zu leisten, der ist frei und froh geworden. Wo ist der rote Punkt? Wo stehe ich auf dieser Karte der Frömmigkeit, die Jesus hier vor uns aufmalt? Die Geschichte des friesischen Pharisäer, mit der ich begonnen habe, hatte ein Nachspiel. Und es ist wirklich so. Und dieses Nachspiel spielte in Flensburg. Tatsächlich in meiner Heimatstadt. Ein Flensburger Zahnarzt ging in ein Glücksburger Ausflugslokal, sagen die Gerichtsakten, das war 1981, also schon eine Weile her. Er bestellte für sich und seine Frau zwei Pharisäer, probierte, schüttelte den Kopf, weigerte sich, diese Pharisäer zu bezahlen. Weil er sagte, da ist zu wenig Rum drin. Es ging vors Amtsgericht. Ein Ortstermin wurde gemacht. Ein Amtsrichter, ein Gerichtsreferendar, ein Protokollführer und die Prozessbeteiligten schlürften in der Gaststätte vor Ort wechselweise Pharisäer mit 20 Milliliter und mit 40 Milliliter rum. Dann erging die richterliche Entscheidung. Ein Pharisäer muss herzhaft schmecken und Leib und Seele erwärmen. Dazu reichen 20 Milliliter rum eben nicht aus. Der Gastwirt wurde verurteilt, 40 Milliliter reinzukippen. Wir lachen und sagen, wie kann man sich nur so anstellen? Der Zahnarzt, dieser kleinliche Kerl, warum muss der nun den Gastwirt reinreiten? Oder wir sagen, der Wirt ist ja blöd. Wieso hat er diesem Zahnarzt nicht 50 Milliliter rum reingekippt in seine Kaffeetasse, damit er sozusagen beschämt ist? Wir sind schnell, uns ein Urteil zu bilden über andere. Es gibt einen Volksdichter Eugen Roth, der hat so spaßige Verse gemacht und der hat diese Geschichte auch gelesen. Der hat gedichtet, ein Mensch betrachtet sich einst näher, die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, sprach er im eitlen Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Tja, so rum kann man es auch drehen. Gottlob, sprach er im eitlen Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Seit 37 Jahren trage ich diesen Ehering und seit vielleicht jetzt 10 Jahren einen silbernen Ring. Den habe ich mal in einem griechischen Kloster gekauft, mit einer griechischen Inschrift, das muss man ja lernen als Theologiestudent. Da steht denn Kyrie Jesu Christi eleison me. Vielleicht kennt ihr das aus den kirchlichen Liturgien, Kyrie eleison. Das heißt, Herr, erbarme dich. Und seitdem ich diesen Ring trage, denke ich immer wieder, ja, es ist der Verlobungsring sozusagen, ich als Teil der Braut Christi, so wird ja die Gemeinde genannt, Jesus als der Bräutigam, der seine Braut zu sich holen will. Und in unserem Verlobungsring steht, Herr, erbarme dich. Wie kann das in meinem Leben stärker wieder Wirklichkeit werden, dass ich nicht auf dem falschen Platz bin, wenn Gottesdienst gefeiert wird? Und da eine letzte Bemerkung. Ich habe mich gefreut, dass wir in der Lesung das Evangelium hatten vom großen Weltgericht. Damit schließe ich nämlich auch. Ich denke, das könnte mir helfen und wenn ihr mögt, auch euch. Jesus erzählt die Geschichte und sagt, zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Ich formuliere diese Geschichte etwas um und sage, zwei Männer gingen ein in die Ewigkeit und wurden dort vor den Thron Gottes gestellt, im jüngsten Gericht. Und ist das nicht im tiefsten unser aller Standpunkt, dass wir unser Leben vor Gott, dem heiligen Gott, leben und einmal auch vor den heiligen Gott treten werden am Ende? Und wenn mir das so bewusst wird, als langjähriger Christenmensch und Pastor, dann spüre ich, dass ich nicht die Unverfrorenheit habe, dort aufzutreten und zu sagen, lieber Gott, ich habe den Zehnten gegeben. Lieber Gott, ich war kein Ehebrecher. Lieber Gott, du musst mich schon hier nehmen. Ich habe alles gemacht, was du wolltest. Das hätte ich nicht. Diese Unverfrorenheit. Ich glaube auch nicht, dass ich Zeit hätte, zum Nächsten zu gucken und sagen, also wenn du den reinlässt, lieber Gott, dann mich schon lange. Ich glaube, in dieser Situation wird mir auch nichts anderes einfallen als Gott sei mir Sünder gnädig. Und weil es am Ende so sein wird, soll es in diesem Leben auch immer wieder so sein. Mich ihm stellen, seine Nähe suchen, in seinem Licht spüren, was nicht stimmt und mich von seinem Licht heilen lassen. So wie wir das gesungen und auch gehört haben in einer Psalmlesung. Ich habe in einer der vergangenen Wochen bewusst es so gemacht, in jeder Gebetszeit morgens, die ich mir leisten kann, als hauptberuflich angestellter Pastor, so lange vor Gott zu knien und diesen Satz zu meditieren, bis ich spürte, jetzt kann ich ihn ehrlich sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Das macht was mit meiner Gottesbeziehung, aber es macht besonders auch was mit meiner Beziehung zum Nächsten. Es ist gut, dass wir heute Abendmahl feiern. Denn wer zum Abendmahl aufsteht, wer das Abendmahl nimmt, der sagt mit dem Nehmen von Brot und Wein, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist eine Einladung. Amen.